Deutschlandfunk, Andruck. Im Studio Katrin Stövesand, herzlich willkommen zur Sendung Andruck, unserem Magazin für politische Literatur. Europa wählt ein neues Parlament. Wir stellen Ihnen heute zwei Bücher vor, die sich mit der Zukunft der Europäischen Union befassen. Indien hat bereits sein Parlament gewählt. Ab Mittwoch gibt es erste Ergebnisse. Wir besprechen ein Buch, das sich mit dem Hindu-Nationalismus, dem Konzept der Regierungspartei BJP, beschäftigt. Das Grundgesetz wird 70 Jahre alt. Auch dazu haben wir einen Titel im Programm, der sich nämlich mit dem Parlamentarischen Rat befasst, dem Gremium also, das den Verfassungsentwurf erarbeitet hat. Und wir haben das aktuelle Buch von Heinz Bude in der Sendung. Darin geht es um Solidarität. Das Grundgesetz wird 70 Jahre alt in dieser Woche. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Bonn unterzeichnet und feierlich verkündet. Der Parlamentarische Rat hatte den Entwurf in Abstimmung mit den Alliierten erarbeitet. Wie dieser Rat gearbeitet hat, zeichnet der Historiker Michael F. Feldkamp nach. Er saß als Angestellter des Bundestages dicht an den Quellen. Annette Wilmes stellt sein Buch vor.
Die verfassunggebende Versammlung hieß Parlamentarischer Rat und die zu erarbeitende Verfassung hieß Grundgesetz. Schon daran war zu erkennen, dass es sich um ein Provisorium handelte. Deutschland stand unter Besatzung und war geteilt. Dieser Zustand sollte nicht zementiert werden. Das könne passieren, wenn sie einen Teilstaat gründeten, fürchteten die Mitglieder des Parlamentarischen Rats. Denn die neue Ordnung, die auf Weisung der westlichen Alliierten geschaffen werden sollte, würde nur in der britischen, amerikanischen und französischen Besatzungszone gelten, nicht aber im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands. Deshalb wollten sie erst nach der deutschen Vereinigung eine echte Verfassung schaffen. Michael Feldkamp.
Das Entscheidende ist also, diese Verfassungsschöpfung findet statt unter Besatzungsrecht. Und das ist das Spannende überhaupt an dem ganzen Geschehen im Parlamentarischen Rat. Es ist zwar im weiteren Sinne frei gewesen, auch in seinen Entscheidungen, aber die Alliierten haben die ganzen 9 Monate, in denen das Grundgesetz entstand, die Parlamentsarbeit natürlich begleitet und auch versucht zu beeinflussen.
Die 65 stimmberechtigten Mitglieder des Parlamentarischen Rats, darunter nur 4 Frauen, waren von den Landtagen gewählt worden. Unter ihnen waren Emigranten, Nazi-Opfer, auch Widerstandskämpfer, auch ehemalige KZ-Gefangene. Die Abgeordneten kamen aus der CDU, der SPD, der FDP, der Zentrumspartei, der Deutschen Partei und der KPD. Als der Parlamentarische Rat am 1. September 1948 zum ersten Mal in Bonn zusammentrat, hatte ein Verfassungskonvent auf der Insel Herrenchiemsee bereits gute Vorarbeit geleistet. Feldkamp schreibt:
Es war beabsichtigt, dem Entwurf des Verfassungskonvents keine größere Bedeutung zukommen zu lassen als anderen. Tatsächlich jedoch diente er den Fachausschüssen des Parlamentarischen Rates als Diskussionsgrundlage bis hin zur Artikelzählung. Einige Artikel sind sogar wörtlich in das Grundgesetz übernommen worden.
Zum Beispiel in Artikel 2 Grundgesetz der Satz: Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Die Eröffnungsfeier fand im Museum Alexander König statt. Vorher hatte man noch die ausgestopften Tiere beiseite geschoben und hinter Vorhängen verborgen. Dann zog der Parlamentarische Rat für die eigentliche Arbeit in die Pädagogische Akademie um. Konrad Adenauer wurde zum Präsidenten gewählt. Michael Feldkamp beschreibt die inhaltliche Arbeit in den verschiedenen Fachausschüssen. Im Ausschuss für Grundsatzfragen zum Beispiel wurden die individuellen Grundrechte und die Präambel ausgearbeitet. In 5 weiteren Ausschüssen ging es um die Organisation des Bundes und eines Verfassungsgerichtshofs, um Finanzfragen, um Wahlrechtsfragen und um das Besatzungsstatut. Feldkamp konnte auf eine reichhaltige Quellenlage zurückgreifen, vor allem auf die Akten des Parlaments. Hinzu kamen die Nachlässe der Abgeordneten Theodor Heuss, Jakob Kaiser, Konrad Adenauer und Carlo Schmidt, in denen der Historiker viele wichtige Unterlagen fand. Auch die Archivalien der alliierten Militärregierungen boten eine Menge an Material, unter anderem Aufzeichnungen von Telefongesprächen einzelner Abgeordneter, die von den Geheimdiensten der Alliierten abgehört worden waren.
Ich habe vor vielen Jahren die Akten und Protokolle des Parlamentarischen Rates mitbearbeitet im Auftrage des Bundestages. Und die Idee bei all dieser sehr detailgenauen Aktenkenntnis war, dieses Material auch lesbar zur Verfügung zu stellen, in einer modernen Sprache. Die Abgeordneten haben im Plenum in einer etwas antiquierten Sprache gesprochen, auch sehr viel Pathos war dabei. Und das habe ich rausgenommen und habe versucht, die Geschichte aufgrund der Aktenlage zu erzählen, und zwar nicht von heute her, sondern aus der damaligen Situation heraus.
Das ist Michael Feldkamp gelungen. Er hat dabei auch die schwierige weltpolitische Lage zu Beginn des Kalten Krieges im Blick. Die Alliierten wollten mit einer stabilen Demokratie in Deutschland einen weiteren Baustein im antisowjetischen Bollwerk einfügen. Entsprechend setzten sie die deutschen Parlamentarier unter Zeitdruck. Am 23. Mai 1949 war es dann soweit. Das Grundgesetz wurde feierlich verkündet. Inzwischen habe es sich 70 Jahre lang bewährt, schreibt Michael Feldkamp.
So wurde auch nach der Wiedervereinigung 1990 von der gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat empfohlen, das Grundgesetz mit geringfügigen Änderungen beizubehalten. Dadurch wurde es de facto in den Rang einer Verfassung erhoben, die freilich auch zukünftig nicht von notwendigen Ergänzungen, aber auch Veränderungen bewahrt bleiben wird.
Feldkamp schildert detailreich, wie die Parlamentarier um Formulierungen rangen, wie sie sich immer wieder mit den Alliierten abstimmen mussten, wie die Kirchen, der Beamtenbund und die Gewerkschaften versuchten, Einfluss zu nehmen. Das Thema Gleichberechtigung jedoch kommt im Buch zu kurz. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dass dieser Satz nach mehreren gescheiterten Abstimmungen doch noch ins Grundgesetz kam, ist vor allem der Juristin Elisabeth selber zu verdanken, die für die SPD im Parlamentarischen Rat saß und hartnäckig für die Gleichberechtigung kämpfte. Darüber erfährt man in Feldkamps Schilderung nichts. Trotzdem ist das Buch überaus lesenswert. Es enthält eine Fülle von Fakten über die Anfänge der Bundesrepublik. Kurzbiografien im Anhang stellen alle Mitglieder des Parlamentarischen Rates vor. Schwarz-Weiß-Fotos zeigen sie bei der Arbeit und vermitteln etwas von der Atmosphäre jener Zeit. Eine ausführliche Literaturliste lädt zum Weiterlesen ein.
Annette Wilmes war das über Michael Feldkamps Buch »Der Parlamentarische Rat 1948 bis 49 – Die Entstehung des Grundgesetzes«. Bei Vandenhoek und Ruprecht verlegt, die 266 Seiten kosten 35 Euro. Der Wahlkampf vor der Europawahl diese Woche war deutlich von einer Frage geprägt: Mehr oder weniger Europa? Schon das Weißbuch für die EU, also die 5 Szenarien, die Kommissionspräsident Juncker vor 2 Jahren für die Zukunft der EU vorgelegt hatte, sehen zum Teil weniger Gemeinsames vor. Die Verteidigungsunion ist zum Beispiel so ein Modell, bei dem diejenigen, die wollen, Gemeinsames vereinbaren, das aber nicht für alle Mitgliedstaaten gelten muss. Für den Politologen Björn Hacker ist das nicht die entscheidende Frage. Das begründet er in seinem Buch »Weniger Markt, mehr Politik – Europa rehabilitieren«. Und er benennt 3 Bereiche, in denen Politik seiner Ansicht nach anders gestaltet werden müsste. Ich habe vor der Sendung mit Björn Hacker gesprochen und ihn zunächst gefragt, warum er die Frage »Mehr oder weniger Europa« nicht angemessen findet.
Ja, ich glaube, dass bei der Frage nach mehr oder weniger Europa letztlich die Sachfragen untergehen. Also wir haben ja viele neue politische Gruppen in vielen europäischen Ländern und auch in Deutschland, das ist neu, die sagen, wir sind kritisch mit Europa, wir sind sogar gegen Europa. Und die Antwort fast aller anderen Parteien ist, wir sind für Europa. Aber damit ist noch nichts für mich beantwortet. Also ist das für ein Europa des Marktes? Ist das ein Eintreten für ein soziales Europa, für ein grünes Europa, für ein Europa konservativer Werte? Ich glaube, da kann man sich sehr viele Sachen vorstellen. Und das wird auch in diesem Wahlkampf viel zu wenig beleuchtet, indem sich alle sinngemäß an den Händen halten und sagen, wir verteidigen Europa. Wir sind das Bollwerk gegen die Rechtspopulisten. Und das ist mir zu wenig, denn dort wird zu wenig über die konkrete Zukunft wohin der Kontinent driftet, gesagt.
Sie fordern ja im Titel weniger Markt, mehr Politik. Nun ist aber die EU ja eine Gemeinschaft, die als Wirtschaftsgemeinschaft entstanden ist. Und auch die Struktur gibt viel vor. Sie selbst machen Vorschläge, wie Wirtschaftspolitik anders gestaltet werden kann. Ist es da nicht ein bisschen wohlfeil, einfach mehr Politik zu fordern?
Nein, das glaube ich nicht. Denn wenn man sich die fast 70 Jahre der europäischen Integrationsgeschichte anschaut, da müssen wir schon konstatieren, dass wir eben vor allem auf den Markt gesetzt haben und auf den Markt und seine Selbstintegrationskräfte. Also wir haben immer darauf gehofft, wir gründen einen Binnenmarkt, wir gründen eine Währungsunion und irgendwann wird sich daraus von allein die politische Union ergeben. Und die letzten Krisen haben gezeigt, genau das passiert eben nicht. Wir haben keinen Automatismus, ein Überschwappen, ein Überspringen in eine politische Union. Im Gegenteil, wir haben eine Spaltung in Europa erlebt, die uns jetzt zeigt, dass die Krisen eben so lange andauern. Und deswegen, ich halte es nicht für wohlfeil, zu fordern, dass wir mehr Politikgestaltung haben müssen, sondern wir sollten eben weggehen von diesem Prinzip, ja, Tina, there is no alternative, wie Maggie Thatcher das immer genannt hat. Es gibt den Markt und der wird irgendwann von alleine in einer politischen Union münden. Das ist nicht der Fall.
Wie kann man jetzt konkret gestalten, Ihrer Ansicht nach?
Ja, ich identifiziere drei zentrale Bereiche, in denen etwas getan werden müsste, in denen Politikgestaltung vonnöten ist, um wegzukommen von dem Glauben an den Markt. Das wäre einmal die Reform der Währungsunion. In diesem Europawahlkampf völlig unterbeleuchtet. Die Bankenunion ist unvollständig. Wir haben nach wie vor keinen Stabilisator. Wir haben nach wie vor keine Einigung über ein gemeinsames Budget im Sinne einer Konjunkturausgleichsrücklage oder im Sinne einer Fiskalkapazität. Wir haben nach wie vor kein vernünftiges wirtschaftspolitisches Entscheidungszentrum. Und das nächste wäre, der zweite Punkt wäre, das europäische Sozialmodell zu verteidigen, es stärker als eigenes spezifisches europäisches Kriterium wahrzunehmen und ja im Grunde als Exportmodell in der ganzen Welt zu bewerben. Das geht nur mit gemeinsamen sozialen Standards. Und der dritte Punkt wäre das Megathema Migration. Und wenn die Umverteilung, die Bundeskanzlerin mehrfach vorgeschlagen hat, die Umverteilungsquote für Migrantinnen und Migranten nicht klappt, dann muss man eben an anderen Stellen ansetzen, zum Beispiel legale Zuwanderungswege schaffen, Asylstandards angleichen und vor allem weg von der reinen Migrationspolitik her hin zu einer Investitions- und Integrationsagenda. Integration wird hier noch wichtiger sein für die Zukunft, als immer nur über die Migration zu sprechen.
Sie schreiben einerseits von einem bestehenden europäischen Sozialmodell, dann schreiben Sie, was ein sozialer Stabilitätspakt sein könnte. Ich weiß, Sie haben auch promoviert über das europäische Sozialmodell. Nur so, wie Sie es in dem Buch auf den Punkt bringen mit dem Glauben an Aufstieg, der sich zerlegt hat und der ein Grund für die Krise ist, klingt das so ein bisschen nach einer deutschen Brille. Für Griechenland oder Italien hat das Modell ja nicht so gegolten mit Glaube an Aufstieg. Was ist denn bislang Ihrer Definition nach das europäische Sozialmodell?
Nun, es gibt kein einheitliches Sozialmodell, das ist völlig richtig. Es gibt sehr viele Sozialmodelle zwischen Schweden beispielsweise, Bulgarien oder Spanien. Und dennoch hat die Europäische Union ja auch gerade für die Krisenländer der letzten Jahre immer das Versprechen abgegeben eines Aufstiegs- und Wohlstandsversprechen. Also da nicht innerhalb der Gesellschaften, sondern vielmehr, dass man eben an den europäischen Durchschnitt des Wohlstands herankommt. Man hat dieses Versprechen aber immer gegeben, indem man allein auf den Markt sich bezogen hat. Ihr beteiligt euch am Markt, am gemeinsamen Wettbewerb und dann wird das von allein klappen. Und die Krisen haben uns gezeigt, das wird eben nicht von allein klappen. Das gemeinsame Sozialmodell in Europa basiert für mich darin, dass wir im Vergleich zu anderen Regionen der Welt durchaus einen Staat haben, der in den Markt intervenieren kann, der politische Rahmenbedingungen setzt und der dafür sorgt, dass wir eben über Steuern und Sozialabgaben Sicherungssysteme haben, die die großen Lebensrisiken zumindest absichern bzw. auch absolute Armut verhindern. Und das ist eine absolut europäische Idee, die hier über Jahrzehnte geschaffen worden ist und die wir viel zu wenig wertschätzen und nach vorne stellen.
Sie greifen ja historisch im Buch immer wieder zurück, erläutern, welche Strukturen wie gewachsen sind, welche Krisen es gab, welche Entwicklungssprünge es gab, um dann die lange aktuelle Krisenperiode einzuordnen. Und auch wenn Ihr Ansatz im Buch ja sehr konstruktiv ist, klingt das, was Sie beschreiben, oft nach Sackgasse. Ich will mal eine Passage zitieren. Schengen ohne gemeinsame Asyl- und Grenzpolitik, ein Binnenmarkt ohne sozialpolitisches Regelwerk und eine Währungsunion ohne wirtschaftspolitisches Zentrum. Die Versäumnisse sind immens. Wie optimistisch sind Sie also wirklich, was die Zukunft der EU angeht?
Oh, ich bin sehr optimistisch. Ich habe schon von mehreren Personen gehört, die das Buch gelesen haben, der Autor muss eine starke Depression haben, aber das stimmt nicht. Nein, ich bin Optimist und ich bin Optimist, weil wir seit nun bald 7 Dekaden eben dieses System haben der Europäischen Union und viele in anderen Ecken und Enden der Welt sind ja neidisch darauf, dass wir eben ein System der politischen Kooperation haben. Wir müssen es nur besser nutzen und ich bin kein Freund davon, zu sagen, wir müssen alles anders machen. Wir müssen entweder aus der EU sofort einen ganzen Staat entwickeln oder wir sollten gar, wie viele in der Politik auffordern, zurückgehen in den Nationalstaat. Nein, ich glaube, das, was da ist, da müssen wir an einigen Rädchen drehen und dann können wir die Politik auch besser gestalten. Ich würde dafür die Institutionen der Europäischen Union durchaus nutzen wollen, Parlament, Kommission und Rat. Und insofern glaube ich schon, dass wir hier eine Vorwärtsbewegung hinbekommen. Wenn es nicht mit allen 28, beziehungsweise wenn die Briten nun rausgehen sollten, nur 27 EU-Staaten klappt, dann sollten wir allerdings überlegen, ob wir zurückgehen zu den Überlegungen, eine Avantgarde-Gruppe zu nehmen, die also in einem Schritt schon vorangeht, zum Beispiel eine Sozialunion auszubilden.
Wen haben Sie da konkret im Blick bei dieser Art von Kerneuropa, die Sie europäische Avantgarde nennen? Wen haben Sie da im Blick und wie sollen die sich organisieren?
Ich nenne das nicht gerne Kerneuropa, das möchte ich davor schieben, denn Kerneuropa hört sich immer an wie eine geschlossene Veranstaltung, geschlossene Gesellschaft und der Rest ist nur noch Peripherie. Das sollte nicht das Ziel sein. Das Ziel sollte wirklich eine Avantgarde-Gruppe sein, die einen Schritt vorangeht und dann wie eine Lokomotive die anderen Staaten mit reinzieht. Das heißt, es soll offen sein und es bietet sich an, dass natürlich die Staaten der Eurogruppe voranschreiten. Und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat hierzu einige Vorschläge geliefert. Nur aus Deutschland steht bislang noch eine Antwort dazu aus. Er hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass wir im Europäischen Parlament uns nochmal ein Europarlament, alle Abgeordneten, die aus Euro-Staaten kommen, speziell für eine Weiterentwicklung der Europäischen Währungsunion ausbilden, um hier über die Belange zu entscheiden, die nur die Währungsunion betreffen, nur die Eurozone betreffen. Aber Deutschland zeigt sich sehr zurückhaltend hier.
Das Beispiel Frankreich greifen Sie auch im Buch nochmal auf. Emmanuel Macron ist ein relativ neuer Player, der in Europa für Integration plädiert, aber im Land, wie Sie schreiben, marktliberale Politik macht. Warum widerspricht sich das?
Nun, Macron wird ja in der deutschen Presse immer als der gefeiert, der Europa rettet, was er national macht, passt aber an einigen Punkten nicht ganz zu dem, was er in Europa fordert. Denn er fordert eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Er möchte, hat es teilweise auch schon auf den Weg gebracht, die sozialen Sicherungssysteme zu flexibilisieren. Das heißt, er befördert den Wettbewerb, auf dem bislang das europäische Marktmodell beruht. Und diesen Wettbewerb fordert er auf der anderen Seite durch europäische Initiativen, wie zum Beispiel einen gemeinsamen Fiskalpakt, der auch umverteilende Wirkung hat, zum Beispiel ein europäisches Sozialmodell und andere Punkte wieder einzugrenzen. Das ist für mich ein offensichtlicher Widerspruch.
Der Untertitel Ihres Buches lautet ja Europa rehabilitieren. Rehabilitieren, das setzt schweres Fehlverhalten erstmal voraus. Worin bestand das? Schwerste Fehlverhalten Ihrer Ansicht nach und wie kann man dagegen steuern?
Da gibt es mehrere Punkte. Das eine ist strukturell. Wir haben in den vergangenen Dekaden viel zu oft darauf vertraut, dass sich die Integration von allein weiterentwickelt. Wir gründen die Wirtschafts- und Währungsunion. Wir schaffen eine gemeinsame Geldpolitik bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt und die Vollendung einer politischen und Fiskalunion, die passiert irgendwie von allein. Das hat nicht stattgefunden. Stattdessen haben wir nach wie vor sehr national determinierte Wirtschafts- und Fiskalpolitiken, die eben in sehr unterschiedliche Richtungen weisen und die dann für Probleme sorgen. Das ist das Strukturelle. Und dann gibt es noch innerhalb der großen Krisen sehr große Versäumnisse. Und damit meine ich die großen Krisen, als erstes zunächst vor allem die Euro-Krise, in der vor allem Berlin sehr stark der europäischen sogenannten Rettungspolitik seinen Stempel aufgedrückt hat. Wir hätten mit nachfrageseitigen Maßnahmen durchaus anders reagieren können.
Meint Björn Hacker, Autor des Buches »Weniger Markt, mehr Politik. Europa rehabilitieren«. Es ist im Dietz Verlag erschienen, füllt 261 Seiten und kostet 18 Euro. Einen ähnlichen Ansatz wie Björn Hacker verfolgen die Aktivisten Lorenzo Marsili und Niccolo Milanese, gehen aber noch ein paar Schritte weiter. Wie Europa vor sich selbst gerettet werden kann, so lautet übersetzt der Originaluntertitel ihres Buches. Es geht ihnen um das neoliberale Wesen der Europäischen Union, das ihrer Ansicht nach umgewandelt werden muss in ein transnationales, soziales Europa. Wir heimatlosen Weltbürger heißt das Buch. Barbara Eisenmann hat es für uns gelesen.
Im ersten Kapitel ihres Buches »Wir heimatlosen Weltbürger« rekonstruieren die beiden jungen Autoren und Aktivisten Marsili und Milanese noch einmal die Urszene des Krisen-Europas, die es ihnen erlaubt, die zwei Europas, von denen das Buch handelt, anschaulich zu beschreiben. Es geht um den Wahlsieg der griechischen Syriza, ein Bündnis der radikalen Linken, im Jahr 2015 einerseits, und die Reaktionen der Europäischen Union unter Führung seines mächtigsten Mitgliedslands, der Bundesrepublik Deutschland, andererseits.
Europas Eliten beschlossen, der Glaube an politische Alternativen stelle ein potenziell ansteckendes Risiko dar, weshalb man ihn nicht tolerieren könne. Jeder Erfolg Syrizas barg das Risiko, die Europäerinnen zu einen und die dominierende Strategie des Teilens und Herrschens zu zerstören.
Wer diese Interpretation für verschwörungstheoretisch hält, der sei an Wolfgang Schäubles Worte erinnert, damals deutscher Finanzminister.
Man kann nicht zulassen, dass Wahlen die Wirtschaftspolitik beeinflussen.
Oder an die Worte des Präsidenten des Europäischen Rats, Donald Tusk, kurz nachdem man Griechenland qua Austrittsdrohung gezwungen hatte, die EU-Beschlüsse zu akzeptieren.
Ich habe wirklich Angst vor der Ansteckungsgefahr, die von der griechischen Krise ausgeht, weniger in finanzieller als vielmehr in ideologischer und politischer Hinsicht. Es gibt eine Art ökonomische und ideologische Illusion, wir hätten die Chance, eine Alternative zum traditionellen europäischen Wirtschaftssystem zu entwickeln. Das ist nicht allein ein griechisches Phänomen.
Nun zeigt der Fall Griechenland einen ganz zentralen Punkt, nämlich dass dem Staat, in diesem Fall dem europäischen Staatsapparat, im Neoliberalismus eine sehr spezifische Rolle zukommt und alle Darstellungen, die Staat und Märkte einander gegenüberstellen, an der neoliberalen Wirklichkeit vorbeigehen.
Entgegen der allgemeinen Auffassung sind Staaten niemals so aktiv gewesen wie in den letzten 30 Jahren der neoliberalen Hegemonie.
Schon einer der Gründerväter der neoliberalen Ideologie, der Österreicher Friedrich von Hayek, so die beiden Autoren, hatte in einem Aufsatz, geschrieben während des Zweiten Weltkriegs, für eine Föderation von Staaten geworben. Weil, wie Hayek schreibt, der Wegfall von Zollmauern und die freie Beweglichkeit von Menschen und Kapital zwischen den Staaten des Bundes den Spielraum der Wirtschaftspolitik der einzelnen Staaten in sehr beträchtlichem Ausmaß beschränken würde. Die EU nun sei genau ein solcher Hayek'scher Staatenverbund zugunsten der Märkte. Ein Land wie Griechenland, gebunden an die Währungsunion, kann nicht mehr auf die Abwertung der Währung setzen, um seine Schulden zu bewältigen, da es keine eigene Währung mehr hat, so die Autoren. Und gleichzeitig haben Schäuble und die anderen Finanzminister in der Euro-Krise alles daran gesetzt, die Interessen der Mitgliedstaaten im Hayek'schen Sinne gegeneinander auszuspielen.
Anstelle ernsthafter Verhandlungen, anstelle einer öffentlichen Auseinandersetzung, in der Meinungen zum Gemeinwohl der Europäerinnen und Europäer hätten geformt werden können, wurden die europäischen Institutionen zu Instrumenten, die Menschen trennen, indem man den Bevölkerungen erzählte, sie stünden mit nicht vertrauenswürdigen Konkurrenten in einem Wettbewerb.
Dabei müsste deutlich gemacht werden, dass es weder um Konflikte zwischen den Mitgliedstaaten untereinander noch um einen Konflikt zwischen der EU und den Mitgliedsländern geht, sondern um den Konflikt zwischen zwei verschiedenen Gesellschaftsmodellen, einem neoliberalen und einem sozialen. Damit kommen wir zum zweiten Teil des Buchs, der Transformation der jetzigen neoliberalen EU hin zu einem transnationalen, sozialen Europa. Die Autoren selber arbeiten mit ihrer zivilgesellschaftlichen Organisation European Alternatives nun bereits seit mehr als 10 Jahren am Aufbau einer europäischen Bewegung für die Demokratie, wobei ihnen für die Zukunft die Gründung einer progressiven transnationalen Partei vorschwebt, in der soziale Bewegungen, Initiativen, Organisationen, Gewerkschaften, Parteien und so weiter aufgehen sollen in Europa und idealtypischerweise auf der ganzen Welt.
Es geht nicht darum, einen ohnehin unmöglichen globalen Monsterstaat zu errichten. Wir müssen uns vielmehr an einer Vielzahl von Orten für Gleichberechtigung und Fortschritt engagieren und die Vielfalt der Institutionen auf vorteilhafte Weise als System der Gegenmächte und Gleichgewichte nutzen.
Den Autoren geht es vor allem um eine neue Form, Politik zu begreifen und zu praktizieren. Und zwar jenseits, zwischen und in den existierenden Institutionen. Eine transnationale Bewegungspartei, die in Parlamente einziehen, aber gleichzeitig weiterhin den Bewegungen außerhalb dienen soll, wäre der dafür geeignete Akteur. Hier bleiben die Autoren dann allerdings in der Theorie stecken. Denn dass das Verhältnis von Parteien und sozialen Bewegungen ein schwieriges ist, hat sich immer wieder gezeigt. Das Buch ist stark und überzeugend auf der analytischen Ebene, in die reichhaltiges Material aus politisch-theoretischen, politisch-ökonomischen und historischen Untersuchungen eingeflossen ist. Es ist außerdem leidenschaftlich gedacht und geschrieben, und diese Begeisterung hat durchaus etwas Ansteckendes, auch weil sie keineswegs blauäugig ist, sondern auf einer fundierten Analyse aufsitzt. Auf der Ebene der Umsetzung fällt es jedoch zurück. Und über die Strategien von European Alternatives im Hinblick auf die anstehenden Europawahlen erfährt man so gut wie nichts.
Barbara Eisenmann besprach Lorenzo Marsili und Niccolo Milanese, Wir heimatlosen Weltbürger. Bei Surkamp erschienen, aus dem Englischen übersetzt von Yasemin Dinscher, Umfang 280 Seiten, Preis 18 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Der Soziologe Heinz Bude ist mit seinen Büchern immer wieder bei Andruck vertreten, einfach weil er die Dinge auf den Punkt bringt. Ob es um Angst geht, andere Gefühle und Stimmungen oder gesellschaftliche Spaltungen. In seinem neuesten Buch geht Bude dem Konzept der Solidarität nach, prüft es auf seine Zukunftsfähigkeit und kommt zu dem Schluss, dass es neue Formen von Solidarität braucht. Raphael Smarzoch liefert die Einzelheiten und beginnt mit einem Buchzitat.
Verhalte ich mich tatsächlich solidarisch, wenn ich in meinem Handwerksbetrieb mit 4 Beschäftigten einen unbegleiteten Flüchtling aus Syrien als Auszubildenden einstelle?
Mit dieser Frage eröffnet Heinz Bude eine seiner Meditationen über die große Idee der Solidarität und sticht mitten ins Herz heutiger politischer Debatten. Seine Ausführungen, die bis in die nikomachische Ethik des Aristoteles zurückreichen, machen deutlich, dass Solidarität immer mit Fragen der Differenz und Schuld einhergeht. Kurz zusammengefasst, was schulden wir dem anderen und in welchen wechselseitigen Beziehungen stehen Individuum und Kollektiv zueinander, das Ich und wir? Die Antworten auf diese Fragen sind vielfältig und werden von Bude in adäquater Dichte und verteilt über verschiedene Themengebiete gegeben. Der Soziologe untersucht die Verstrickungen von Solidarität und Achtsamkeit, blickt auf die Arbeiterbewegung oder beschäftigt sich auch mit den dunklen Seiten des Mitgefühls. Deutlich wird, dass Solidarität kein Begriff ist, der ausschließlich positive Assoziationen hervorruft. Die aus der Französischen Revolution hervorgegangene Lebensform der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit basiert auf dem Empfinden von Schuld für die ungeheuerliche Tat des Vatermords, schreibt Bude, der Enthauptung des Königs. Totalitäre Systeme entscheiden wiederum darüber, wer gut genug ist, für die Solidarität zu leben und wer in ihrem Namen vernichtet werden muss. Aus diesen Betrachtungen resultiert, dass Solidarität zwangsläufig auch immer Exklusion bedeutet. Der Untertitel des Buches macht allerdings deutlich, dass Bude die Idee der Solidarität für zukunftsweisend erachtet, besonders in heutigen Zeiten neoliberaler Lebensentwürfe. In diesem Kontext führt er die Figur des Selbstbesorgten ein.
Die Selbstbesorgten rücken von der Idee der Solidarität ab, weil sie darin eine Formel der Schwäche und der Abhängigkeit erkennen. Wer Solidarität fordert, kann oder will sich nicht selbst helfen.
Nur der Self-Made Man, die sogenannte Ich-AG, sei dazu berechtigt, Solidarität einzufordern. Man muss sie sich verdienen durch harte Arbeit und erbrachte Leistung. Menschen, die dies nicht erreicht haben, müssen zwangsläufig etwas falsch gemacht haben. Jedoch beobachtet Bude auch ein neues Wir-Gefühl in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus. In diesem Gefühl steckt der Wunsch, sich den Nebenwirkungen neoliberaler Selbstoptimierungssysteme zu entziehen und vergangene Fehlentscheidungen zu korrigieren. Man denke in diesem Zusammenhang etwa an die Fridays for Future Schülerproteste, die im solidarischen Miteinander eine nachhaltige Umweltpolitik für eine bessere Zukunft fordern. Dazu passen auch Budes Reflexionen über die Verbindung von Solidarität und Ökologie, die zum Beispiel Gedanken des Soziologen Bruno Latour über die Erde aufgreifen. Laut Latour ist Solidarität auch eine Frage der Beschaffenheit des Bodens, auf dem wir stehen. Für Heinz Bude impliziert das eine Auseinandersetzung mit der Erdgebundenheit des Menschen.
Für jeden Menschen ergibt sich daraus allerdings die durchaus heikle Frage, welche anderen Wesen ich als Erdenbewohner für mein Überleben benötige.
Eine Frage, die heutzutage auch in populistischen Bewegungen virulent ist. Man denke nur an den Brexit oder die Gelbwesten-Proteste. Dennoch zeigt sich auch hier ein solidarisches Bestreben, versinnbildlicht in der Parole »Wir sind das Volk« und dem Wunsch, sich abzuschotten und nationale Schutzräume zu errichten, die den anderen ausschließen und das eigene in den Mittelpunkt rücken. Progressive Solidarität könne aber, so Bude, nur durch ein Durchbrechen von Eigeninteressen erreicht werden. Wer solidarisch handelt, handelt selbstvergessen und erwartet nicht dafür, entlohnt zu werden.
In Konstellationen mit konkurrierenden Wir-Bezügen geht die empathische Parteinahme in aller Regel für das eigene Wir, nicht aber für das Wir der anderen aus.
Das bedeutet, dass ein Wir-Gefühl entwickelt werden muss, in dem der andere in seiner Andersartigkeit akzeptiert wird und sie auch leben kann. Nur das bildet den Freiraum für eine neue Identität für alle und für ein größeres Wir. In diesem Wir steckt für Heinz Bude der Kitt, der eine Gesellschaft der Zukunft vor dem Auseinanderbrechen schützen wird. Den Weg zu dieser neuen Gemeinschaft denkt der Soziologe allerdings über das Individuum selbst. Ein wichtiger Gedanke, der das Buch zu einer essentiellen Alltagsanalyse macht. Die Durchdringung des Lebens durch den Neoliberalismus macht es unmöglich, die Frage nach einem solidarischen Miteinander ohne den Umweg über das Ich zu stellen. Solidarisch zu sein bedeutet, über das Verhältnis zum anderen sich selbst verstehen zu lernen und dabei die eigene Selbstachtung zu kultivieren. Es geht nicht darum zu geben, sondern zu teilen und gemeinsam am großen Ganzen zu arbeiten.
Heinz Bude, Solidarität, die Zukunft einer großen Idee. Im Hansa Verlag erschienen, 176 Seiten, 19 Euro. Rezensent war Raphael Smarzoch.
Thank you.
Die Parlamentswahlen in Indien haben wir in ihren verschiedenen Phasen im Programm immer wieder begleitet. Nun ist die Stimmabgabe beendet. Ab Mittwoch wird ausgezählt. Vieles spricht dafür, dass der amtierende Premierminister Narendra Modi im Amt bleiben kann. Modi und seine BJP stehen für eine Ideologie namens Hindutva. Eine Ideologie, die Nicht-Hindus, vor allem die rund 180 Millionen Muslime im Land, diskriminiert. Die Hindutva war ein wichtiges Thema während der Wahl. Der indische Journalist Ziaussalam hat über diese indische Form des radikalen Nationalismus ein Buch geschrieben. Of Saffron Flags and Skull Caps heißt es. Auf Deutsch von Safranflaggen und Gebetskappen. Über die Hindutva, muslimische Identität und die indische Idee. Benedikt Schulz hat es gelesen.
India has changed beyond recognition. Indien hat sich bis zur Unkenntlichkeit verändert. Die Bilanz des indischen Journalisten Ziaussalam nach fast 5 Jahren unter Premier Narendra Modi fällt verheerend aus.
Wir leben im Zeitalter des Anderen, der Ausgrenzung anderer, des Hasses auf andere. Den anderen angreifen, verstümmeln oder sogar töten ist normal geworden. Einen Muslim zu töten ist normal geworden.
Ziaussalam, selbst Muslim, erzählt die Geschichte von Afrasul Khan, einem muslimischen Saisonarbeiter, der im Dezember 2017 brutal getötet wurde. Hunderte Menschen sammelten anschließend Geld, allerdings nicht für die Hinterbliebenen des Opfers, sondern für die Ehefrau des verhafteten Täters. Für Ussalam nur ein Beispiel unter vielen. Eindringlich beschreibt der Autor, wie die Stigmatisierung von Muslimen im Land Alltag geworden ist.
Jeden Abend im Fernsehen sind Muslime die neuen Feinde. Die Hashtags der Hindi- und englischsprachigen Kanäle sind schamlos antimuslimisch. Es gab Fälle, in denen Sprecher der Regierungspartei muslimische Geistliche on air beschimpft haben, sogar gedroht haben, die gesamte muslimische Gemeinschaft in bloß 15 Minuten erledigen zu können. Dass diese Menschen immer noch im Fernsehen auftreten dürfen, ist ein Beweis dafür, dass ihre Partei ihnen für ihr Verhalten den offiziellen Segen gibt.
Die Verantwortlichen sind für ihn eindeutig. Die Regierungspartei BJP und die von ihr vertretende hindu-nationalistische Ideologie Hindutva, zu Deutsch Hindutum. Außerhalb Indiens wird diese Denkschule oft als religiöser Nationalismus verstanden. Ein Missverständnis, denn hinter der Hindutva verbirgt sich keine religiöse Ideologie, sondern ein völkisches Konzept, basierend auf vermeintlichen kulturellen Gemeinsamkeiten aller Hindus. Vertreten wird es heute von der Kaderorganisation Rashtriya Swayamsevak Sangh, kurz RSS, und der mit ihr verbundenen Regierungspartei BJP. Vinayak Savarkar erfand dieses Konzept Anfang der 20er Jahre, also noch bevor es einen unabhängigen indischen Staat gab und noch vor der Teilung zwischen Indien und Pakistan. Es ist kein Zufall, dass die Erfindung des Hindu-Nationalismus zeitlich zusammenfällt mit dem Siegeszug nationaler Identitätskonstruktionen etwa in Europa. Das Symbol der Hindutva war die Safranflagge. Savarkar machte aus den vielfältigen kulturellen Traditionen des Hinduismus einen pseudohistorisch legitimierten Nationalismus mit völkischen Anleihen. Ein Hindu und in diesem Sinne ein legitimer Einwohner des indischen Subkontinents ist demnach nur derjenige, für den Indien Vaterland, Pitrabhumi und zugleich Punyabhumi, heiliges Land ist. Das trifft auf die vermeintlich fremden Religionen Judentum, Christentum und vor allem den Islam nicht zu.
Für Hindus hingegen gelten andere Maßstäbe. Sie haben angeblich seit grauer Vorzeit hier gelebt.
Der Autor des Buches verdeutlicht dabei auf beeindruckende Weise, wie sehr sich die Hindu-Nationalisten die Geschichte und Kultur des Subkontinents zurechtbiegen. Etwa wie der Medien- und Kulturwissenschaftler Vamsee Yuluri in seinem Buch Rearming Hinduism von 2014 versucht, die unter Historikern und Archäologen unumstrittene arische Einwanderung zu widerlegen, allein um eine Ureinwohnerschaft der Hindus zu beweisen.
Ist in diesem Land nicht jeder ein Immigrant? Das hängt nur davon ab, wie weit zurück in der Zeit man geht. Premierminister Narendra Modi dagegen sprach in einer seiner ersten Reden nach seinem Wahlsieg 2014 von einer 1000-jährigen Fremdherrschaft der Muslime.
Die Muslime sind in diesem Geschichtsbild die fremden Einwanderer, von denen sich die Hindus, ähnlich wie zuvor von den Briten, befreien müssten. Ungeachtet der Tatsache, dass Muslime seit vielen Jahrhunderten den indischen Subkontinent bevölkern. Wozu so etwas führen kann, zeigt unter anderem die Kontroverse um die Tempelanlage von Ayodhya. Dort machten radikale Hindus Anfang der 90er Jahre eine jahrhundertealte Moschee dem Erdboden gleich, weil RSS-Ideologen behauptet hatten, dass genau an dieser Stelle ein Tempel des Gottes Ram zerstört worden sein soll. Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Hindus und Muslimen ziehen sich durch die Geschichte des Landes wie ein roter Faden. Zia Us Salam weist darauf hin, dass es auch unter den Muslimen des Landes Bewegungen gegeben hat, die einen religiös gefärbten radikalen Nationalismus vertreten haben, etwa die Muslimliga. Deren vorrangiges Ziel war ein eigener Nationalstaat für Muslime, quasi das Spiegelbild des Hindu-Nationalismus. Auch wenn Us Salam solche Bewegungen aufführt, so ist sein Buch dennoch an manchen Stellen voreingenommen. Relativ breit wird die oft prekäre Situation muslimischer Inder beschrieben. Ausführlich kommen muslimische liberale Intellektuelle zu Wort. Dass es religiösen Fanatismus unter Muslimen auch heute in Indien gibt, wird dabei allenfalls angedeutet. Das größte Problem des Buches aber ist das. Zum Ende übt sich der Autor in Optimismus, zeigt auf, wie immer mehr Player in der indischen Zivilgesellschaft gegen die spalterische Ideologie der BJP Stellung beziehen.
Indien erlangt seinen Geist, seinen Spirit zurück.
Nur ist dieser Spirit selbst ein Mythos. Tatsächlich ist Indien nach der Unabhängigkeit entstanden als ein pluralistischer Staat, der allen Bürgern, unabhängig von Religion, Geschlecht und Kastenzugehörigkeit, die gleichen Rechte und Chancen einräumen wollte. Doch diese Versprechen wurden nie wirklich eingelöst. Das moderne und plurale Indien war und ist ein Ideal, das vor allem von der liberalen Elite des Landes getragen wurde und wird. Ein Identitätsangebot für die Massen war es bislang nicht oder nur eingeschränkt. Das ist die Lücke, die die BJP seit Jahren erfolgreich füllt. Die Lektüre des Buches ist dennoch lohnenswert. Wer verstehen will, was den Hindu-Nationalismus ausmacht, welche Geschichte er hat, welche Rolle er in der indischen Gesellschaft heutzutage spielt und vor allem, welche Gefahren von ihm für das Land ausgehen, der sollte dieses Buch lesen.
Lautet die Einschätzung von Benedikt Schulz über das Buch Of Saffron Flags and Skullcaps, Hindutva, Muslim Identity and the Idea of India von Zia Us Salam. Übersetzt lautet der Titel Von Safranflaggen und Gebetskappen. Hindutva, islamische Identität und die indische Idee. Es ist neben Hindi und Marathi allerdings nur auf Englisch erhältlich, im Verlag Sage Select erschienen. Die 328 Seiten kosten 20,99 Euro. Das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag wird es um britische Privatschulen gehen, die Kaderschmieden der Elite. Und wir schauen in der Geschichte der BRD zurück auf die Notstandsgesetze, vor allem auf diejenigen, die sie verfasst haben. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.